Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich finde es echt toll. Also es wird eine gute Veranstaltung, denke ich. Die Veranstaltung, was viele nicht wissen, ist quasi so der Abschluss für unseren Programmierkurs, den wir hier machen. Also schon das zweite Mal jetzt, dass wir für die 10. Klassen einen Programmierkurs ausschreiben. Und diese zwei Herren hier vorne haben den erfolgreich gemacht und sind jetzt voll fit im Processing-Programmieren. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen die Abschlussveranstaltung. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir laden mal ein paar kompetente Frauen ein, die uns sagen, was sie gemacht haben und wie sie das geworden sind, was sie geworden sind. Der Programmierkurs wird eigentlich immer so ausgeschrieben für Frauen, weil wir mehr die Frauen in der Informatik fördern wollen. Aber dieses Jahr dachten wir, wir fördern auch mal ein paar Jungs dazu. Das kann auch nicht schaden. Und sie haben ja alle unterschrieben, weil wir Videotonaufnahmen machen. Also wenn sie unterschrieben haben, ist gut. Wenn sie es nicht wollen, dann müssten wir sie irgendwo außerhalb der Kamera positionieren. Noch können sie Reis ausnehmen. Aber nur, dass ich das nochmal gesagt habe. Und sonst könnte ich jetzt eigentlich die Anja Ziemer vorstellen, ne? Die hier schon wartet, dass sie mit ihrem Vortrag anfangen kann. Sie wird uns also so ihre persönlichen Erfahrungen von ihrem Lebens- und Karriereweg mitteilen. Sie ist als Principal Sales Engineer bei der Firma Nuance Communications in Aachen.
Genau.
Und hat hier studiert und wird uns erzählen, wie man den Weg, den sie gemacht hat, als Frau machen kann und wie man Spracherkennung und künstliche Intelligenz in der Industrie verbindet und wie man Autos zum Sprechen bringt, oder?
Auch, ja.
Ja, gut, dann gebe ich das Wort ab.
Vielen Dank.
An Anja Ziemer.
Genau. Ja, also genau, ich habe meinen Weg auch hier in Konstanz angefangen, zuerst auf der Geschwister-Scholl-Schule, dann hier an der Uni, zuerst mit British and American Studies und Jura im Nebenfach und danach den Master in Speech and Language Processing bei der Frau Batt. Ganz viel gemacht, also gerade so eine Mischung aus Linguistik, Sprachwissenschaft und eben dem Verstehen einerseits auf menschlicher Basis, andererseits eben auch das Computerverständnis. Dann habe ich als Hiwi hier gearbeitet und bin dann 2012 nach Aachen zu Nuance gegangen, wo ich zuerst in der Forschung gearbeitet habe, als NLU oder Natural Language Processing Research Engineer, wo es darum geht, Äußerungen zu erkennen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie wird das Wetter morgen in Konstanz, dass man weiß, was ist der Sinn dahinter. Also es geht um eine Wetteranfrage, das Datum ist morgen, der Ort ist Konstanz, solche Sachen. Eben mit dem maschinellen Lernen dort gearbeitet, Grammatiken geschrieben, ein bisschen programmiert. Bin dort dann auch Manager geworden, hatte so 12 Mitarbeiter, die so ein bisschen verteilt waren auch in den USA, in China, Deutschland, war sehr, sehr interessant, habe die verschiedenen Sprachenteams auch geleitet bei der Implementierung eben, gerade wenn es um die Automobilkunden ging, da neue Features einzubauen. Wie kann man das machen, gerade in den verschiedenen Sprachen? Und bin dann im letzten Jahr, habe ich gewechselt ins Sales Engineering Team oder auf Deutsch auch Vertriebsingenieur. Wo ich jetzt eben sehr, sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeite und dort dann immer unsere neuen Innovationen vorstelle. Und der Kunde sagt mir dann auch immer Sachen so, das und das könnte ich mir jetzt vorstellen, was eben gerade das Auto in Zukunft sagen könnte oder verstehen können soll. Und ich gehe dann wieder zu dem Produktmanagement bei uns oder zu den technischen Teams und erarbeite dann, wie eine Lösung aussehen könnte und wie man das dann machen kann. Und einerseits eben auf der technischen Ebene finde ich es persönlich auch ganz interessant. Vorher war ich sehr fokussiert und nun kann ich so ein bisschen besser alle Teams verstehen, die halt wirklich viele verschiedene Bereiche auch bei uns abdecken und was so die Strategie ist von der Firma. Und dann geht es natürlich auch um die Angebotserstellung, also wie viel der ganze Spaß denn kostet. Für Kunden immer am liebsten ganz, ganz wenig und bis gestern fertig und tollste Qualität natürlich. Da gibt es viele Verhandlungen, die wir dann immer haben, die teilweise echt ein bisschen hart sind und lange dauern. Aber am Schluss schreiben wir dann eben immer wieder Verträge, die dann auch auf Englisch sind, wo ich dann wieder zum Glück meine ersten British and American Studies und Law-Erkenntnisse dann auch wieder einfließen kann. Insofern weiß man auch nie, für was irgendwann mal irgendwas gut ist, wenn man irgendwas studiert oder irgendwelche Erfahrungen macht, irgendwelche Möglichkeiten ergreift. Kann einem nachher auf jeden Fall auch behilflich sein. Genau. Kurz zu unserer Firma, Nuance Communications. Wir haben vor 15 Jahren haben wir angefangen, da war die Vision so ein bisschen eigentlich, gerade wie das in Filmen oft gezeigt wurde, wie sich Maschinen mit Menschen unterhalten, das sollte abgebildet werden. Und da war eben das Ziel, dass das genauso toll funktionieren soll wie im Fernsehen. Wir haben unseren Hauptsitz in den USA, in Boston, haben ungefähr 13.500 Leute und sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt und wirklich auch sehr, sehr verschiedene Gebiete eben, also Produktmanager, Forscher an eben neuronalen Netzen, Algorithmik und so weiter, aber auch eben Tester, alles Mögliche. Und was eben daran schon auch sehr, sehr interessant ist, man hat wirklich, also wenn man jetzt ein Treffen oder ein Meeting organisieren will zwischen den USA und Japan, hat man halt eine sehr, sehr große Zeitdifferenz einfach. Ist nicht immer ganz einfach. Wir sind in Deutschland dann noch so ein bisschen in der Mitte, das ist manchmal gar nicht schlecht. Kann man mittags ein Treffen machen, wenn es für die einen abends ist, für die anderen morgens. Aber es ist schon auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist auch gerade sehr in den Medien so mit Arbeitsschutzgesetz und so, diese Flexibilität. Man muss ja sehr, sehr eigenverantwortlich halt auch sagen, einerseits ist es toll, dass wenn man mittags halt auch sagen kann, ja, keine Ahnung, ich gehe einfach mal in die Stadt, mache was anderes, treffe mich mit einer Freundin oder so. Aber dafür muss man sich halt abends auch wieder hinsetzen und dann ein paar E-Mails checken. Und halt einfach flexibel seine Zeit einteilen und auch viel reisen. Was es aber auch sehr interessant macht. Also es ist wirklich sehr globalisiert heutzutage. Genau, wir haben ganz verschiedene Kunden auch bei Nuance. Zum Beispiel die Consumer Electronics, der ist gerade so viel von diesem Smart Home, was man heutzutage kennt. Also intelligente Kühlschränke zum Beispiel, die dann auch wissen, was noch drin ist. Oder Fernseher, mit denen man sich unterhalten kann. Healthcare ist ein ganz großer Bereich, also im medizinischen Bereich, eben, dass da den Ärzten eben auch geholfen wird, mit einer künstlichen Intelligenz Diagnosen zu erstellen oder Röntgenbilder schneller zu analysieren und zu erkennen, wenn da zum Beispiel ein Tumor ist oder solche Dinge. Und oder auf Medikamenten und Verträglichkeit und so weiter einfach ein bisschen zu unterstützen. Und einer unserer großen Bereiche ist eben auch dieser Automotive-Bereich, in dem ich arbeite. Genau, da arbeiten wir eigentlich mit allen großen Automarken und Zulieferern zusammen. Also Zulieferer sind die Hardware, sozusagen das Cockpit im Auto und sowas liefern und auch unsere Software. Und eben auch direkt mit den Autopartnern, sind in 180 Millionen Autos inzwischen schon verbaut. Und genau, ich arbeite mit Daimler hauptsächlich zusammen und bin für den Kunden verantwortlich, was echt spannend ist, weil die halt wirklich immer das Beste vom Besten wollen. Und es wird auf jeden Fall nie langweilig. Da ist wirklich, die sind immer direkt an der Innovation dran und das macht Spaß, da wirklich auch zu gucken. Genau. Die Zukunft der Autos wird, jetzt geht das Bild weg. Ja, wird auf jeden Fall, eine der großen Punkte ist, dass es elektrisch sein wird, also gerade auch mit dem großen Dieselskandal und so, hat, denke ich, jeder mitgekriegt. Ich glaube, es hat sich einfach ausgeschaltet, das lädt schon wieder. Das war zum Beispiel auch ein großes Thema auf der IAA, genau, danke schön. Jetzt auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, ganz großes Thema, eben alles Elektromotoren, aber eben auch autonomes Fahren, ganz klar, also selbstfahrende Autos, wo die Technologie eigentlich auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, was aber auch noch eine sehr große rechtliche Frage natürlich ist, ne? Also ob die Autos überhaupt auf unseren Straßen so fahren dürfen. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Dadurch wird sich auch insgesamt die Beziehung zu den Autos verändern. Es ist nicht mehr nur ein Transportmittel, sondern man wird da eine ganz andere Beziehung auch aufbauen, so wie auch einem Handy. Wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen. Vor 10 Jahren war so ein Handy auch nur irgendwie zum Telefonieren gut und ein paar Dinge, aber inzwischen ist so ein Smartphone, kann ja viel, viel mehr. Ja, und so ist das mit dem Auto auch. Es wird in der Zukunft halt auch alle eine Internetverbindung haben, was es für uns auch sehr, sehr gut macht als eine Plattform für die künstliche Intelligenz, weil wir die Computerpower auch nutzen können, dadurch, dass wir halt zu einem Server uns verbinden können. Gleichzeitig weiß das Auto immer, wo es ist. Man hat einen geschlossenen Raum, man kann die Mikrofone gut anordnen und man kann auch innerhalb des Autos was verbinden oder was implementieren, was dann ohne Internetverbindung letztlich funktioniert, was sehr gut ist für die ganzen Datenschutzdiskussionen, dass eben nicht alles in die Cloud geschickt wird, das ja doch auch seine Risiken birgt. Genau. Das ist unser Vision-Video, was ich gerne kurz zeigen möchte.
Technology will change our daily lives. Sometimes actually making them work in the first place.
Time to go. Bye.
While we seamlessly connect with others, it will silently adapt to us.
I'm really looking forward to meeting our clients.
It will know what we like. And relieve us from the things we don't. Technology will not only be the essence of our entertainment, but it will underpin our work too.
Send to Jessica. Bye.
Add to favorites.
And when possible, it will succeed in bringing both together.
Anna, would you like to take your favorite route or the fastest?
Let's have fun.
Technology will remind us of all the moments we can easily forget.
Anna, do you remember last year's hiking trip?
And things that are easy to overlook. Technology will be as satisfying for some.
Search for this outfit. Send to Chris.
As it might occasionally overburden others. Things still won't be perfect. But they will be perfectly safe.
Message to Chris. Are you trying to cook? Failed again.
Technology will have some great ideas for you.
Remember tomorrow's meeting. Do you want to recharge the battery today?
But the best ones will still be yours.
Can you find me a supermarket with a charging station on the route?
Because however our future will be, our solutions will manage your life as perfectly as you deserve.
Genau, das soll so ein bisschen die Zukunft darstellen, wie das denn aussehen könnte. Und dazu gehört eben auch, dass man viele verschiedene Bereiche zusammenbringt. Nicht nur eben die Spracherkennung, sondern wirklich ein gutes User-Interface hat halt all diese Sachen. Also zum Beispiel Speech-Output, machen wir zum Beispiel durch Recordings oder wirklich künstliche Stimmen, die wir auch machen, die auch auf den Kunden angepasst werden können, dass wirklich nur eine Automarke zum Beispiel eine bestimmte Stimme hat. Audio Processing, dass wirklich das Signal, was ins Mikrofon kommt, auch klar verstanden werden kann und dass andere Geräusche rausgerechnet werden. Teilweise haben wir bis zu 27 Mikrofone in einem Auto. Und dass man halt eben, wenn zum Beispiel die Kinder auf der Rückbank laut sind oder die Lüftung vorne im Auto einfach Krach macht, dass das halt trotzdem klar verstanden werden kann, was man zum System sagt. Oder auch so Dinge, dass man auch weiß, wer wo spricht. Also wenn jemand zum Beispiel auf dem Beifahrersitz sagt, mir ist kalt, dann weiß das Auto, okay, hat jetzt nur hier gesprochen, dann machen wir da zum Beispiel die Sitzheizung an oder was immer dafür definiert ist. Text-Input, Handwriting, so Sachen wie T9, Autokorrekt, Swipe ist von uns. Und eben jetzt auch im Auto, dass man, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber da gibt es so, so kleine Plattformen, wo man dann halt einfach so drauf malen kann. Und dadurch kann man auch zum Beispiel Navigationsziele dann eingeben, indem man halt einfach Buchstaben schreibt. Wenn zum Beispiel gerade die Speech Recognition nicht klappt und damit man es halt nicht eintippen muss am Bildschirm. Dann eben die reine Spracherkennung, also das ist der Schritt, wo die Sprache, das Signal in Text umgewandelt wird. Das können wir inzwischen in 25 Sprachen, glaube ich. Speech Output können wir sogar in über 50 Sprachen und es wird auch immer mehr. Voice Biometrics ist die Sache, dass wenn man jemanden erkennt, also wirklich als diesen Sprecher. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel mit jemand anderem im Auto teile und ich setze mich rein und sage, hallo Mercedes oder hallo was auch immer, erkennt das Auto, okay, das ist die Anja, die spricht, stellt den Sitz auf mich ein, stellt die Spiegel auf mich ein, lädt meine Nachrichten, meinen Facebook-Account, wenn ich das will, meine Musik und so weiter. Genau, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Reasoning, drei große Punkte, auf denen ich aber gleich noch im Detail eingehe. NLU ist das, was ich eben vorher gemacht habe, dieses Natural Understanding, was ich kurz gesagt habe, wo wirklich die semantische Analyse von der Äußerung bereitgestellt wird. Gesture Recognition, das gibt es jetzt auch teilweise schon, dass man zum Beispiel einfach nur so macht und das Autoradio macht lauter. Oder dass man halt irgendwo hin zeigt oder so. Und irgendwie sagt, ja, wofür ist denn der Knopf? Oder was macht die Warnlampe da eigentlich? Ja. Genau, diese Sachen. Und da ist es auch so, da wären wir auch schon auf der CES im Januar, also auf dieser Consumer Electronics Show in Las Vegas, das auch schon zeigen, dass wenn man so ein Heads-Up-Display vorne im Auto drin hat und dann eben sagt, ja, ich möchte dahin fahren, wenn da so eine Karte angezeigt wird, dass das tatsächlich auch schon geht und dass man eben wirklich alles miteinander verbindet und nicht nur die Spracherkennung, wo wir eigentlich mit der Firma mal angefangen haben, sondern eben die verschiedenen Bereiche, dass das am Schluss für den Endnutzer eine schöne einheitliche Erfahrung wird. So könnte man sich das auch vorstellen, dann eben hier im Auto, dass man da dann fährt und dann verschiedene Sachen eingeblendet bekommt mit immer mehr Informationen und dann eben auch die Fragen, die man stellen kann, halt immer komplexer werden. Dass man zum Beispiel zwei Sachen in einem sagt. Also fahr nach Hause, aber halt auf dem Weg noch an einem Blumenladen an. Das sind ja schon mal zwei Befehle, die das Auto dann oder die der Computer in dem Moment erstmal registrieren und ausführen muss. Oder dass man eben den Dialog immer weiterführt und den Kontext hat und nicht wieder die ganze Äußerung wiederholt, sondern nur noch sagt, ja, das möchte ich oder nee, ich möchte doch Japanisch, mach lieber das, solche Sachen. Oder auch, dass es weiß, wann, also zum Beispiel bei, habe ich noch Zeit vor meinem Meeting einen Kaffee zu trinken, dann muss das ja erstmal wissen, okay, wie weit brauche ich jetzt, um zu einem Starbucks oder zu irgendeinem Café zu fahren? Wie lange dauert das, bis ich den Kaffee getrunken habe? Wann ist denn mein nächstes Meeting? Wie lange dauert das noch, bis ich da hingefahren habe und geparkt habe? Und all diese Informationen halt miteinander verknüpft. Genau, und da haben wir auch, wir haben eine Demo dazu. Ich habe die auch dabei. Ich habe jetzt erstmal hier ein Video drin. Wenn sich irgendjemand dafür insgesamt interessiert, das auch ein bisschen auszuprobieren, können wir später noch schauen oder sonst auch allgemein unabhängig hiervon heute. Zeige ich sehr, sehr gerne. Aber hier eben einfach mal, um ganz kurz eine Äußerung zu zeigen.
Drive to a zoo in Brooklyn.
Genau.
Zoo near Brooklyn. New York, the best match is Prospect Park Zoo in Brooklyn, New York.
Genau. Also zunächst ganz normale Navigation Query, wie man das ja heutzutage auch schon kennt, dass man eben fragt, man sucht irgendwas und möchte das angezeigt haben auf seiner Karte und möchte da hinfahren. In den nächsten Schritten sieht man dann so ein bisschen, wie diese Suchergebnisse eingegrenzt werden. Man sieht auch hier schon, es werden nur die 4 besten Suchergebnisse angezeigt und jetzt nicht irgendwie 100 Suchergebnisse, wie wenn man irgendwie was bei Google eingibt oder so, weil man ja, wenn man Auto fährt, sich gar nicht so drauf konzentrieren kann und rausfinden kann, was ist denn jetzt wirklich das Beste, sondern man möchte schon, dass das System eine Voranalyse für mich trifft und eben auch zum Beispiel weiß, okay, die Anja, die fährt viel lieber zu McDonald's als zu Burger King oder so und all das miteinander verknüpft und eben hier auf dem Weg dann nachher verbringt. Dann wird gezeigt mit einem Wake-up-Word, also dass man eben zum Beispiel nicht auf den Knopf drücken muss, bevor man spricht, sondern dass man sagen kann, Hello Dragon jetzt hier in diesem Video oder irgendein anderes Wort, was man sich aussuchen kann und das System auch unterbricht, wenn das manchmal ein bisschen lang zurückspricht. Man kann Content damit integrieren, also zum Beispiel User-Ratings und so weiter. Das sehen wir alles gleich.
2.3 miles from there. Want this one?
Yes.
All right. Preparing. Starting navigation.
Hello, Dragon.
So this wake-up word. Weiß es jetzt auch, dass das
Fast food restaurant along the route.
Auf der Route passieren soll und nicht irgendwo.
Show me the best one.
Wird das unterbrochen?
All right. Considering user ratings. The best match is Waffle number 1 on Christie Street, 4.5 stars. Add as waypoint?
Something closer to the destination.
Er wiederholt halt auch nicht die ganze Äußerung, sondern sagt nur,
got it.
In bestimmten
The best match is Trinidad Golden Place Restaurant on Nostrand Avenue, 0.8 miles from there. Add as waypoint?
Yes.
Genau. Ups, jetzt hängt es nochmal offen von einem. So, genau. Und zwar was hier auch in diesem Demo-Video gezeigt wird und was auch insgesamt die wichtigsten Punkte sind in unserer Forschung in den letzten Jahren, wo sich sehr viel getan hat, ist am größten, denke ich, wirklich dieses Deep Learning in allen Bereichen, die wir machen. Also einmal Automatic Speech Recognition, aber auch Natural Language Understanding, Natural Language Generation, also dass eine gute Antwort vom System wiederkommt, nicht einfach nur irgendwas Vorgefertigtes, sondern eben auch ein bisschen Variation in den Sätzen, damit man das Gefühl hat, das System sagt mir auch immer mal wieder was anderes und passt sich auf die Situation an, nicht einfach nur irgendwie eben so ein Standardsatz. Und da hat sich sehr, sehr viel getan in letzter Zeit, weil eben einerseits wirklich in der Forschung da sehr viel Durchbrüche letztlich geschehen sind und eben auch, weil einfach so viel Computational Power dahinter ist und alles heutzutage miteinander verbunden ist, im Internet ist, auf die Server zugreifen kann und dadurch viel, viel mehr Mächtigkeit einfach dahinter steht. Genau, verschiedene Wissens-Databases und so weiter, steht alles dahinter. Und Cognitive Arbitration ist auch so ein Punkt, den wir jetzt ganz neu haben. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt auch alle Amazon Alexa zum Beispiel, ist ja auch sehr in der Werbung. aktiv oder auch den Google Assistant, Siri. Und was wir uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, ist, das wirklich alles in ein System einzuintegrieren und zu sagen, für den Endnutzer ist es letztlich egal, der sitzt in seinem Auto, der will irgendwas haben, was gemacht wird, ob diese Anfrage jetzt an Alexa geht oder an Google, sollte für ihn egal sein. Es ist letztlich halt wichtig, dass der beste Assistent, der Experte für diese Domäne sozusagen, dieses Ergebnis dann auflöst. Das heißt, wenn der Nutzer sagt, entweder vielleicht mit einem Keyword, dass er sagt, Alexa, kaufe mir Katzenfutter, oder auch einfach nur auf der Heimfahrt ist und sagt, Auto, bestelle Katzenfutter nach, wissen wir, okay, wir müssen das an Amazon Alexa schicken. Wenn er aber sagt, suche einen Parkplatz, dann geht es eben zum Beispiel an den oder an unsere Spracherkennung. Und wir integrieren dann auch wieder mit Parkopedia, also auch mit einer externen Datenbank, suchen dann die entsprechenden Parkplätze raus, nutzen auch noch die Informationen, wenn zum Beispiel der Scheibenwischer läuft, wissen wir, okay, es regnet, der Nutzer möchte wahrscheinlich lieber in ein Parkhaus fahren, anstatt auf einen offenen Parkplatz, und nutzen eben all diese Informationen, um dann zu einem Endergebnis zu kommen und das dann wieder dem Endnutzer zu präsentieren. Und der kriegt gar nicht unbedingt mit an, was das jetzt geschickt worden ist. Dadurch, dass das ja auch jetzt gerade so sehr in den Medien und so weiter wirklich ganz, ganz groß rauskommt, denke ich, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit im Moment, wirklich da auch dabei zu sein. Und es gibt wahnsinnig viele Jobs auch, die offen sind. Man kann das echt empfehlen. Es fehlt wahnsinnig viel Talent. Also ich habe letztens, ich glaube, 500.000 Stellen sind offen in den USA und nur pro Jahr 40.000 Leute, die von der Uni kommen. Also es ist, so geht mir das hier schon wieder aus. Nicht schnell genug. Wirklich ein Problem, da genügend Talent zu bekommen. Und wenn man da drin gut ist, dann kann man sich das wirklich sehr gut aussuchen. Und ich bin gefragt worden, ob ich dann auch so ein bisschen meine Erfahrungen teilen kann, was mir geholfen hat im Studium, in der Schule, um eben diesen Beruf zu ergreifen. Und ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, genau. Und das erste ist wirklich die Vorstellungskraft und die Inspiration. Also ich hatte damals, konnte ich mir erstmal, als ich mit meinem Studium angefangen habe, auch nicht so wirklich vorstellen, was ich denn mal machen will. Ich denke, das geht auch vielen von uns so, oder es ging zumindest auch vielen bei mir im Studium, meinen Kommilitonen so. Und man wusste dann nicht so genau. Und ich weiß auch noch, ich saß auch mal bei der Frau Batt im LFG-Kurs und die hat gesagt, ja, aber wenn ihr euch ein bisschen anstrengt und sowas, dann könntet ihr euch auch vorstellen, irgendwann sitzt ihr auch einfach mal da im Silicon Valley und macht da was. Und da habe ich auch so gedacht, ja, okay, cool, vielleicht geht das wirklich, vielleicht ist es gar nicht so abwegig, ja, und das ist echt sowas, was mir damals erstmal so gekommen ist, fand ich wirklich gut. Und diese Inspiration auch, was mir da hilft, ist zum Beispiel diese TED-Talks, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind super, da schicke ich euch auch sehr gerne Links und sich so ein bisschen Vorbilder auch zu suchen. Einerseits eben wirklich Leute, die auch da reden und so, aber auch wirklich in seinem Umfeld, wo man dann denkt, ja, okay, die machen das eigentlich auch, die kriegen das echt ganz cool hin. Und ja, also das fand ich gut. Genauso wie eben wirklich Möglichkeiten zu nehmen, wenn sie kommen. Nicht immer so einen totalen Plan zu haben. Man weiß ganz oft nicht, für was ist es mal gut. Ja? Keine Ahnung, auch Auslandssemester, Hiwi, Jobs, alles mitnehmen. Man weiß wirklich nie, für was ist es mal gut. Und auch dieses Karriere-Klettergerüst anstatt so eine Karriereleiter. Früher war das immer so ganz klassisch halt, dass man mal irgendwo angefangen hat und dann hat man sich bis zur Rente einfach so diesen klassischen Weg nach oben gesucht. Ist heutzutage echt auch nicht mehr so, sondern wirklich verschiedene Sachen aussuchen. Ich habe ja auch, bin ja jetzt auch total gewechselt. Macht mir aber wirklich Spaß, also kann ich auch nur empfehlen. Genau, dann sich ein Netzwerk aufzubauen, ist auch wirklich wichtig. Dadurch bekommt man halt auch überhaupt erst viele dieser Möglichkeiten, die man vorher vielleicht gar nicht sonst bekommen würde. Meldet euch auf Xing an, auf LinkedIn. kriegt man so viele Headhunter-Angebote auch. Und genau, also das kann ich nur empfehlen. An seinen Stärken zu arbeiten, bevor man an seinen Schwächen arbeitet. Solange man wirklich, genau, also wenn man was macht, seine Schwächen zu überkommen, ist natürlich auch was sehr Wichtiges. Man sollte eigentlich, man sagt ja auch mal, man soll einmal am Tag was machen, was einem Angst macht, um irgendwie immer weiter zu wachsen. Aber dennoch ist ja das, was euch ausmacht, wirklich die Stärken. Also dass man dann auch, egal für was für einen Beruf man sich letztlich entscheidet, man wird immer gut sein, wenn der darauf basiert, dass man eben was gut kann. Und da kann man sich eben einfach differenzieren. Show up, da hatte ich auch jemanden gefragt, was hat dir eigentlich geholfen im Studium? Und der hat gesagt, ja, also eigentlich, dass ich wirklich tatsächlich mal zu den Vorlesungen gegangen bin, weil das ist auch so was, was man sich ja manchmal sagt, ja, das mache ich dann danach, ich lese das alles nach. Aber es ist gar nicht schlecht, wirklich auch den Überblick zu behalten und wirklich hinzugehen und auch Präsenz zu zeigen bei allen möglichen Events. Gibt es auch dieses Zitat mit, ich glaube, 80% ist es überhaupt aufzutauchen. Und ja, wenn man es überhaupt schon mal geschafft hat, da hinzugehen und das durchzuziehen, dann hat man echt schon was gewonnen. Alles andere kommt schon irgendwie. Das hängt auch mit dem nächsten Punkt zusammen. Bravery, not perfection. Also eben einfach machen. Ganz oft denkt man sich ja auch, ja, nee, das ist nicht perfekt, das will ich nicht abgeben oder so, irgendeine Aufgabe. Ist aber dann am Schluss gibt man es gar nicht ab und das bringt eben auch nichts, hat man nichts gewonnen. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht perfekt ist und man darf sich da echt auch nicht unterschätzen. Ich habe das auch mal gelesen, ich glaube, bei diesen Stellenbewerbungen sind ja immer irgendwelche Qualifikationen gelistet. Und gerade weil das ja eigentlich auch so ein Kurs für Mädchen ist, hatte ich gelesen, ja, Männer bewerben sich, wenn sie 60% davon erfüllen schon. Denken sie, ja, okay, kann man ja mal probieren. Frauen, aber erst wenn sie 100% von diesen Qualifikationen wirklich erfüllen, trauen sie sich das überhaupt erst zu bewerben. Aber was macht der Arbeitgeber am Schluss? Ja, der bekommt die Bewerbung und muss daraus auswählen. Blödsinn, wenn er mehr davon hat, aus denen er wählen kann. Wenn du überhaupt nicht dabei bist, kann er dich auch nicht auswählen. Auch so eine Sache, dass man da auch nicht immer sagen sollte, wenn man zum Beispiel was gut gemacht hat, sagt man ganz gerne, ja, okay, war ja nur Glück oder ja, war ich zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber wenn man wirklich was gut gemacht hat, sollte man auch dazu stehen, nicht, dass man jetzt damit angeben soll oder sonst irgendwas, aber dass man eben einfach dazu steht, weil wenn im besten Fall denkt der Arbeitgeber oder derjenige, der dich dann bewertet, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen unsicher, aber der hatte ja nicht nur Glück, der hat das ja schon gut gemacht, aber im schlimmsten Fall glaubt er das euch ja auch wirklich, ja, und denkt einfach, ja, okay, war Glück. Und das ist diese Schüchternheit, die man da manchmal so ein bisschen überwinden muss oder auch wenn man sich manchmal nicht traut, Fragen zu stellen oder eben einfach Dinge durchzuziehen. Der nächste Punkt ist wirklich das Durchhaltevermögen. Da gibt es einige Studien auch, die zeigen, dass wenn man ganz verschiedene, sehr erfolgreiche Leute miteinander vergleicht, egal ob Spitzensportler oder erfolgreiche Wissenschaftler oder irgendwelche Firmenchefs, dass was die gemeinsam haben, nicht unbedingt jetzt IQ ist oder Talent oder sonst was, sondern wirklich Durchhaltevermögen. Wirklich zu sagen, ja, auch wenn es mal irgendwie nicht klappt, das ist kein Dauerzustand, sondern man muss einfach weitermachen. Das ist ein Marathon, kein Sprint, ja, und man überwindet diesen Zustand und macht einfach immer weiter, bis man sein Ziel erreicht, was sicherlich nicht einfach ist. Bringt mich auch zum nächsten Punkt mit Don't quit on a bad day. Niemals aufhören, wenn es gerade scheiße läuft, ja, weil man dann auch viel zu emotional diese Entscheidung trifft. Ich habe das zum Beispiel beim Reiten. Und wenn da mal echt irgendwie so ein Tag richtig, richtig blöd war oder eben auch im Studium oder so, dann denkt man sich so, boah, ich habe echt keine Lust, ich gehe da morgen nicht mehr hin. Aber genau dann ist halt nicht der Zeitpunkt, weil man aufhören darf, sondern wenn man wirklich mal ganz in Ruhe sich überlegt, ja, okay, vielleicht passt das nicht mehr in mein Leben, ich habe nicht mehr die Zeit, okay, es macht mir eigentlich Spaß, aber passt nicht mehr. Ja, okay, dann kann man auch mal Sachen aufhören. Aber an einem Tag, wenn man wirklich emotional ist und sagt, das ist so furchtbar, ich will da nie wieder hingehen, dann darf man einfach nicht aufhören, weil das ist eben auch kein Dauerzustand. Und wenn man dann wirklich aufhört, dann wird man es immer bereuen. Fake it until you make it bezieht sich darauf, dass man, wenn man sich manchmal auch noch gar nicht richtig vorstellen kann, wie das ist, gerade im Jobeinstieg zum Beispiel, da hinzugehen morgens und zu denken, ich habe das alles unter Kontrolle, ich bin da selbstbewusst, ich kann das alles, ich kriege das hin. Und man kann sich das nicht vorstellen, dass man erstmal so eine Rolle spielt, praktisch wie ein Schauspieler und sich denkt, okay, ich tue einfach so, als wäre es so und irgendwann glaubt man das dann auch wirklich und es bekommt so ein bisschen, wird das so ein bisschen Normalität und man irgendwann wird es dann tatsächlich so. Aber wenn man sich es erstmal nicht vorstellen kann, tut einfach so, als wäre es so. Und der letzte Punkt ist die Herangehensweise an ein Problem. Weil da auch, das ist zum Beispiel so ein Punkt, da achte ich ganz arg drauf, wenn ich Vorstellungsgespräche habe mit Leuten, die zu mir kommen. Man kann ja nie alles wissen, ja, und das erwartet auch überhaupt gar niemand. Man darf auch immer Fehler machen. Mir hat auch mal zu mir jemand gesagt, du kannst immer Fehler machen. Erstens, steh dazu. Zweitens, überleg dir, warum der Fehler passiert ist. Und drittens, mach ihn nicht nochmal. Und diese Herangehensweise, überhaupt auch an ein Problem zu gehen, das sind ja ganz oft, gerade in diesem Bereich, eigentlich sehr neue Dinge, die wir da überhaupt erst erforschen. Und das da weiß auch niemand die Lösung. Also es ist nicht wie jetzt ein Rezept, wenn du einen Kuchen backst oder so, sondern wir müssen uns da selber auch immer erst überlegen, okay, wie machen wir das denn eigentlich mit Daimler und mit den Produkten, die wir da einbauen zum Beispiel. Und deswegen ist es einfach wichtig, überhaupt zeigen zu können, wenn ich ein Problem habe, wie gehe ich damit um? Wie kann ich verschiedene Quellen nutzen? Kann ich zu verschiedenen Leuten gehen? Kann ich mir Hilfe suchen? Wie gehe ich damit um? Und sowas zu zeigen, ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Genau. Und das war's. Und ihr könnt mich jederzeit auch gerne, wenn euch auch danach Fragen einfallen oder sowas, mich noch kontaktieren, wenn ihr, wie gesagt, ein Netzwerk aufbauen möchtet. Wir suchen immer Leute. Genau. Oder wenn ihr jetzt Fragen habt.
Ja, vielen Dank, Anja.
Dankeschön.
Also meine Frage wäre schon, du bist jetzt nicht zufällig mit so einem Prototyp hier, oder? Den wir draußen vor der Tür gleich mal ausprobieren können.
Also nicht direkt im Auto, ich habe ihn leider nur auf meinem Laptop. Ich habe auch immer schon gefragt, ob ich nicht auch mal so ein Auto bekomme als, nee.
Also das fand ich schon cool, was wir da gesehen haben. Habt ihr Fragen? Wer hat eine Frage? Das ist die Chance. Ja, ich muss das Mikro nehmen.
Ich wollte mal fragen, gerade so in den letzten Jahren warst du ja irgendwie in einem anderen Teil des Jobs tätig, als du jetzt bist. Mhm. Und ich denke mal, auf früher trifft es eher zu, wie viel hast du programmiert und wie viel waren andere Sachen, die du gemacht hast?
Also ich habe, ich weiß gar nicht, es war immer so ein bisschen phasenweise, würde ich auch sagen. Also, dass man dann tatsächlich, gerade wenn halt irgendwie kurz vor einem Release, dann sehr, sehr viel, hauptsächlich immer mehr Bugfixing als eigentliches Programmieren. Aber dann eben schon auch wirklich viel mit den Leuten reden und auch Meetings, dass man dann sagt, wie plant man es überhaupt? Also sehr, sehr viel auch dieses Drumherum. Und die Zeit, sich selber dann überhaupt zu nehmen, mal am Laptop zu sitzen und zu sagen, so, jetzt mache ich das, die muss man sich manchmal auch überhaupt erst erkämpfen, weil dann doch eben so im Alltagsgeschäft leider doch auch sehr viel drumherum kommt. Ja. Genau.
Noch weitere Fragen? Ja.
Welche Programmiersprachen werden denn jetzt oder bei euch quasi zum Beispiel gesucht? Also speziell, ich kann mir vorstellen.
Sehr viel Python.
Dachte ich mir schon.
Ja. Java. Genau. Aber auch sehr viel mehr so dieses Konzeptionelle auch. Also nicht nur Programmieren an sich, sondern eben auch mit dem maschinellen Lernen und dass man so ein bisschen eben die Modelle trainiert, dass man auch sucht, was sind gute Trainingsdaten, wie könnte ein Algorithmus überhaupt aussehen, auch ein bisschen abstrakter, als es jetzt letztlich zu programmieren. Genau, und es gibt sehr, sehr, wirklich sehr viele verschiedene Bereiche eigentlich auch. Also wenn man sich dafür interessiert, dann kann man auch immer so ein bisschen gucken, okay, was wird insgesamt gemacht, wo passt es am besten rein. Produktmanagement zum Beispiel gibt es auch sehr, sehr viel, überhaupt auch das Planen. Ja.
Okay.
Noch Fragen?
Ja, hier sind ja so viele, die das Gleiche studieren, wie du auch studiert hast. Deswegen würde mich mal interessieren, cool. Wie gut hat dich dein Studium auf den Job vorbereitet? Ich hoffe, du darfst ehrlich sein.
Ja, also ich fand immer allgemein, war es so ein bisschen, dass man sich eben manchmal schwer vorstellen konnte, von der Uni in den Beruf zu kommen. Was ich die krasseste Umstellung, glaube ich, fand, war tatsächlich, sich 8 Stunden am Stück hinzusetzen und zu arbeiten. Das war früher nicht so. Aber gerade diese Herangehensweise an Probleme zum Beispiel, das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, dass man eben sich immer wieder neue Sachen sucht und dann auch überlegt, ja, okay, wie gehe ich damit überhaupt rum und suche mir Wissen im Internet oder suche mir Wissen in Büchern, frag Mitstudierende, okay, kannst du mir mal helfen hier? Solche Sachen, das schon, ja. Genau.
Das ist nochmal die Chance, das zu fragen, was ihr schon immer wissen wolltet. Habt ihr noch Fragen, so frisch aus dem Programmierkurs?
Und wie gesagt, also meine E-Mail-Adresse, meine Kärtchen liegen auch davon auf dem Tisch aus. Und wenn ihr, wenn euch noch später Fragen einfallen oder so, immer sehr gerne melden. Ja?
Gut, dann danke ich dir sehr. Dann übergebe ich an meine Kollegin.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Anja Zimmer, für den tollen Vortrag.
Dankeschön.
Wir werden nachher auch nochmal Gelegenheit haben, Fragen zu stellen am Ende von unserem zweiten Vortrag. Wir werden jetzt von der Sprachwissenschaft und der Anwendung in der Technik noch einmal über die Brücke Sintmeier schon, Sprachwissenschaften Informatik, einen Vortrag hören von Aya Jaff und zwar über ihre Karriere als Programmiererin. Die Aya kommt also direkt aus der Informatik und da auch sehr anwendungsbezogen, also hat schon ganz früh in ihrer Kindheit Programme geschrieben und wird uns berichten aus ihrer Karriere, von hilfreichen Stipendien, Förderungen, von Erfahrungen, die den Weg bereichern und von Unternehmertum und Reisen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich bin die Aya Jaff und ich freue mich total, heute auf der Bühne zu stehen und ein paar meiner Stories mit euch zu teilen, was ich so bisher erlebt habe, karrieretechnisch als auch so private Hürden, die ich überwinden musste. Und vielmehr hoffe ich, dass der private Diskurs dann später auch nach dem Talk so das Herzstück des Vortrags wird, nicht nur das, was ich erzähle, weil ich bin eigentlich viel mehr gespannt, was ihr so für Fragen habt und was ihr euch so denkt, wenn ihr Informatik hört und wieso euch das Thema interessiert. Genau, ja, dann lasst uns gleich mal beginnen. Oh, das Mikro. So. Ich mache das sehr ungern, wenn das so laut wird, sorry. Programmcode ist die nächste Universalsprache. In den 70ern war es wahrscheinlich die Punkmusik Und in den 80ern war es wahrscheinlich einfach nur das Thema Geld. Aber für meine Generation ist die Software die Schnittstelle zu unserer Vorstellungskraft und der Welt. Und das bedeutet, wir werden sehr viele verschiedene Menschen brauchen, die auch digitale Produkte entwickeln können. Und die Computer nicht als etwas Mechanisches, gar Magisches, Einsames, Langweiliges oder, ich weiß nicht, total nerdy, Uninteressantes sehen, sondern als etwas, mit das sie herumbasteln können, etwas, mit dem sie spielen können. Ja, meine eigene Reise in die Welt des Programmierens und der Technik begann im Alter von etwa 14 Jahren. Und ich war total teenagermäßig in einen älteren Mann verschossen. Und dieser ältere Mann, um den es hier geht, das ist der damalige Chef von Microsoft, Bill Gates. Das Bild kommt leider nicht drauf. Es ist ein Bild von Bill Gates, das mich besonders gecatcht hat. Und so wie sich manche vielleicht Britney Spears Poster oder so angehängt haben an die Wand, so war es für mich einfach nur ein Bild von Bill Gates, wie er total leidenschaftlich in die Kamera schaut. Und
ja.
Und flirtend fast schon den Computer, so sich auf den Computer stützt. Funktioniert das?
Ich weiß halt gerade auch nicht genau.
Ansonsten kann man das Bild auch vielleicht speichern und dann.
Genau, sonst sprich mal weiter. Okay,
das Beste kommt zum Schluss, das Bild kommt dann halt am Ende. Aber ja, Ja, wie jeder Teenager, ich wollte meine Liebe irgendwie ausdrücken. Also habe ich das auf meine Art getan und beschäftigte mich mit Open-Source-Projekten. Und dafür musste ich halt nun mal zwingenderweise programmieren lernen und meine ganze Liebe und meiner Sehnsucht Ausdruck verleihen zu können. Ja, so fing meine bescheidene Programmiergeschichte an und es war eine Art Selbstentfaltung. Als ich kleiner war, habe ich dafür Buntstifte und Lego benutzt und dann irgendwann habe ich Gitarrenunterricht genommen und Videospiele gespielt. Heute schaue ich gerne Netflix-Serien und singe gern mit Lady Gaga. Und nebenbei schaue ich halt auch noch so Programmierkurse an und Aktienkurse. Und ja, so kam es dazu, dass ich irgendwie ganz natürlich so einen Freundeskreis gefunden habe, der neben diesen ganzen Hobbys, die ich habe und Aktienkursen, die ich gerne abchecke, auch Bock hatte, irgendwie ein Projekt zusammen mit mir zu machen. Ja, ich programmierte mit Freunden ein Börsenspiel von A bis Z wirklich komplett durch, jahrelang, und lernte dabei total viele coole Leute kennen. Ja, nun erstaunt euch das vielleicht jetzt nicht, aber ich meine, allzu oft denken Menschen, dass junge Leute alles Mögliche mit Technologie anstellen können. Wir haben schon einmal die Bezeichnung Digital Natives für junge Leute gehört. Und jetzt wird mein Mikrofon gesetzt. Ich kann es auch so halten, oder? Ich meine, die Technik versagt doch immer. So, schaut ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Ja. Wir alle haben schon mal die Bezeichnung Digital Natives gehört und ich bin, was es angeht, sehr skeptisch, was diesen Terminus angeht, weil ich bin nicht so sicher, ob wir junge Leute als Digital Natives bezeichnen sollten, denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man eigentlich eher so Jugendliche, die ungefähr so machen oder dann halt irgendwie texten. Und viel zu oft schaut man dann halt genau hin und sieht, okay, die Jugendlichen verbringen den Großteil ihrer Zeit wirklich damit einfach nur die Technologie zu nutzen. Aber ja, zweifelsohne kann man ja sagen, okay, sie sind geübt darin, die ganze Technologie zu nutzen, aber sie sind nicht fließend darin, wirklich diese Technologie zu erschaffen, beziehungsweise Code zu schreiben, ihre eigenen Sachen wirklich zu kreieren. Ja, und das führt mich dazu, dass ich den Jugendlichen, vor allem in meinem Alter, als auch mir selbst, einfach das Schreiben beibringen wollte. Ich wollte nicht nur quasi lesen können, ich wollte nicht nur WhatsApp benutzen, ich wollte nicht nur chatten und, keine Ahnung, texten, Videospiele spielen, sondern ich wollte meine eigenen Sachen machen. Ich wollte wissen, okay, wie mache ich denn mein eigenes Tic-Tac-Toe? Wie mache ich, dass Mario ausspringen kann und sich die ganzen Goldtaler holt? Und ja, das habe ich dann halt einfach nach und nach herausgefunden, anhand meiner Programmierclubs, die ich dann gegründet habe in der Schulzeit. Ich war nicht die Lehrerin, ich habe mir einfach Experten geholt, teilweise einfach Informatiklehrer, und gesagt, hey, wir wollen heute einfach mit einer Gruppe von Freunden von mir Tic-Tac-Toe lernen. Und dann meinte er so, okay, gut, wir nehmen uns einfach mal die Zeit.
Das schaut schon viel professioneller aus, danke.
Ja, ein paar... Ja, geht das jetzt?
Ja, jetzt.
Okay. Ein paar eurer Eltern würden wahrscheinlich sagen, okay, Programmieren ist ein bisschen schwer. Ich meine, sie haben ja recht, es gibt beim Programmieren eine Syntax, Befehle, Datenstrukturen, Algorithmen, Methoden, Protokolle, Paradigmen, was auch immer. Und wir als Gesellschaft haben Computer immer kleiner und kleiner und kleiner gemacht. Und wir haben Schichten über Schichten aus Abstraktionen übereinander gelegt, zwischen Mensch und Maschine, bis wir nicht mehr wussten, wie ein Computer funktioniert oder wie wir mit ihm sprechen können. Und Kinder lernen, was im menschlichen Körper passiert in Biologie. Wir bringen ihnen bei, wie Verbrennungsmotoren funktionieren. Und wir sagen sogar, wenn du wirklich Astronaut werden willst, ja, dann kannst du einer werden. Und kommt ein Kind aber zu uns oder beziehungsweise zu meinen Eltern und sagt, sag mal, was ist ein Bubble-Sort-Algorithmus? Oder wie weiß der Computer, was ich machen muss, wenn ich bei YouTube auf Play klicke? Dann, eine Frage habe ich auch noch gestellt bekommen. Ist das Internet ein Ort? Und ich hatte überhaupt... Ich war total doof und ich so, wow, dass du diese Frage stellst. Ich würde sie dir allzu gern beantworten, lass uns doch mal googeln. Aber viele Erwachsene sagen dann einfach, ach, das ist, das machen die Experten, das ist so ist die Magie. Und das ist viel zu kompliziert. Ich finde, es ist weder noch. Es ist weder Magie noch zu kompliziert. Es ist einfach nur alles extrem schnell passiert. Informatiker haben diese tollen, schönen Ideen und sie reden einfach nur aber auf eine Sprache, die uns etwas fremd ist. Und ja, sie haben mit einer raffinierten Benutzeroberfläche geschafft, dass wir uns nicht mit dieser Sprache auseinandersetzen müssen, sondern einfach nur verstehen, was für eine Idee sie verfolgt haben. Ich war, finde ich, schon viel früher Programmiererin, schon als ich wahrscheinlich Lateinunterricht gehabt habe. Denn die meisten Leute hätten wahrscheinlich gemerkt, die Informatik studieren, dass ich da schon die Basics mitbekomme. Beispielsweise, wenn ich lateinische Verben konjugierte, erkannte, habe ich meine eigenen Fähigkeiten trainiert, Muster zu erkennen. Oder wenn ich total im Gitarrespielen versank, habe ich eigentlich eine Abfolge von symbolischen Befehlen befolgt. Und da waren sogar Schleifen beinhaltet. Schleifen sagen euch vielleicht was aus dem Programmierkurs, sie nicken schon. Ja, und dass Bill Gates Lebensaufgabe war, nicht nur irgendwie so ein flirty Blick an meiner Wand auf mich zu werfen nachts, sondern eigentlich diese total komplizierten Computer massentauglich zu machen und das einfach... so einfach zu machen, dass die Oma das bedienen kann. Ich glaube, das ist das Besondere, was wir im Kopf behalten müssen. Nicht einfach sagen, okay, es ist Magie. Sondern in uns allen stecken Programmierer oder Programmiererinnen und wir müssen einfach nur erkennen, was die Grundprinzipien sind. Ja, mich interessiert wirklich, wie wir jungen Leuten dabei helfen können, fließend zu werden, sodass sie mit neuen Technologien schreiben können, wie schon gesagt. Und das bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, ihre eigenen Computerprogramme zu schreiben oder zu programmieren. Und aus diesem Grund habe ich damals ganz viele Leute entweder zu mir in den Programmierclub eingeladen oder ich bin auf Konferenzen gegangen und habe einfach nur doof gefragt nach ihrem Vortrag, hey, was meintest du denn eigentlich damit? Oder hey, hättest du einfach mal Lust, eine Viertelstunde mit mir darüber zu reden oder über meinen Code zu schauen? Und hier vielleicht ein paar Tipps, an wen ihr euch wenden könntet. In den letzten Jahren sind hunderte von neuen Organisationen und Webseiten entstanden, die jungen Menschen beim Erlernen von Programmieren helfen. Und man geht online und stößt auf Orte wie Code Academy. Vielleicht sagt euch das was. Oder Coder Dojo. Coder Dojo ist eine super coole Organisation, die total Non-Profit ist. Und das ist sowas wie ein Programmierclub, nur für etwas jüngere Leute. Aber da könnt ihr auch gerne hingehen und einfach dazustoßen mit eurer eigenen Idee. Und dann nimmt man sich einfach mal so einen Vormittag, Nachmittag Zeit und programmiert einfach gemeinsam. Oder auch Seiten wie Girls Who Code oder auch für Minderheiten Black Girls Who Code. Es scheint, als springe zum Glück jeder auf diesen Trend auf. Und sogar der Bürgermeister von New York hat einen Vorsatz fürs Jahr gehabt. Im Jahr 2012 würde er nämlich programmieren lernen. Wie weit er da ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon was, wenn ein Bürgermeister sich auf einmal die Zeit nimmt, um zu programmieren. Oder sich komplett fachfremden Sachen zuwendet, weil er einfach darin so eine Wichtigkeit sieht. Ja, nun, dass die ganze Welt programmieren lernen möchte, ist vielleicht für euch ein bisschen merkwürdig oder es scheint komisch rüberzukommen, denn viele denken, dass an Programmieren, also wenn sie Programmieren hören, denken sie an super pickelige, nerdige, fette Jungs vielleicht, die im Keller alleine sind. Und ich meine, wenn das Programmieren wäre, dann würde das wahrlich wirklich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft das machen. Aber so ist es nicht, denn tatsächlich wird Programmieren von sehr vielen Menschen ausgeübt. Bei uns zum Beispiel in der Arbeit sagen die Designer nicht, wir sind Programmierer. Die designen dann einfach eine Website und dafür verwenden sie dann halt einfach Code. Und sie sehen sich nicht an und sagen, okay, ich bin Programmierer oder hey, ich habe gerade Code geschrieben, sondern sie sehen das eher als ein Mittel zum Zweck. Ich habe Programmieren zum Glück auch komplett anders erlebt, als ich am Anfang dachte. Ich dachte nämlich total, es ist etwas, was wirklich nur so ja, uncoole Menschen machen. Und ich habe dann was komplett anderes gesehen. Nämlich, es hat angefangen, als ich mit der Programmiersprache Ruby begonnen habe. Vielleicht kennst du die Programmiersprache, aber also hast Erfahrung damit. Aber die Programmiersprache hat super coole Konferenzen. Und zwar ist es 50% Mädchen und 50% Jungs. Das ist so einer der coolen Sachen. Die zweite coole Sache ist, die laufen alle in komischen Kostümen rum, teilweise Einhornkostüme und ich weiß nicht, komische Füchse oder weiß es nicht. Also total crazy Veranstaltung. Und die haben sowohl Kinder als auch ältere Leute eingeladen zu den Konferenzen und das war alles total offen. 3 Tage lang war ich dann quasi auf dieser Ruby-Konferenz und dachte mir so, okay, das ist was komplett anderes. Und ich glaube, ich habe so eigentlich eine coole Gruppe an Menschen gefunden, die mir helfen könnten, meine Ideen umzusetzen. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie Menschen sich damit ausdrücken können, wie Menschen sich mit Code ausdrücken können. Und das soll sich nicht nur auf den Bildschirm beschränken. Wenn jemand von Code redet, kann es durchaus heißen, dass man dann quasi etwas wirklich nach einem Workshop etwas in der Hand hält, was etwas auch machen kann. Und da habe ich zum Beispiel viele Lego-Workshops gemacht, die dann mit Rädern gespielt haben und wo die Kinder dann gesehen haben, okay, wenn der Roboter gegen eine Wand stößt, dass es einfach nach links drehen soll oder nach rechts. Und die waren so glücklich, weil Kinder, die verstehen das irgendwie nicht so, wenn auf dem Bildschirm was passiert und irgendwie ein rotes Licht aufblinkt. Die denken sich dann so, okay, wow, ein rotes Licht blinkt auf, was soll ich damit machen? Aber wenn sie sehen, ich kann die Mama irgendwie damit, damit nerven, wenn der Roboter mit ihrem Stift irgendwie wegfährt, das ist schon was komplett anderes. Ja, ein gutes Beispiel sind auch die Workshops, vielleicht für jüngere Geschwister von euch oder die Schüler unter uns, App-Camps. Und App-Camps, das ist sowohl so eine Art, so eine Workshop-Reihe von 2 bis 3 Stunden, als auch manchmal so Events von über 3 Tagen. und diese Events nennen sich auch zum Beispiel Hackathons. Wer kennt Hackathons? Okay, so etwa die Hälfte. Hackathons sind Programmierevents, die sich darauf spezialisieren, unter einem großen Thema wie zum Beispiel Artificial Intelligence oder ich weiß nicht, oder auch sowas wie man grüner leben kann, verschiedene Programmierprojekte unterzuordnen. Und dann sagt man, okay, man nimmt sich dann ein Wochenende Zeit, 2 Tage und programmiert durch. Also ich sage jetzt nicht von 9 bis 5, sondern die ganze Nacht. Man bestellt dann Pizza, man hat Cola da, besonders Club Mate unter Programmierern sehr beliebt. Und man findet sich dann in Gruppen von ungefähr 5 Leuten wieder und hat dann quasi so einen Wettkampf untereinander. Und das, da kommt schon ein Lächeln auf da hinten. Ey, du hast da schon Erfahrungen. Bist du da schon mal öfter auf einem Hackathon gewesen? Bisher noch nicht, aber was du so gesehen hast, ja. Ich lade dich gerne fürs nächste ein, wenn wir eins haben. Aber das ist auf jeden Fall ultra crazy und ich kann euch später dann noch mal gerne mehr dazu erzählen, wenn ihr Lust habt, an so einem Programmierevent teilzunehmen. Denn es ist durchaus nicht nur für Programmierer gemacht, sondern auch für Designer, als auch für Leute, die einfach mal neue Leute kennenlernen wollen oder Leute, die Programmierer suchen für ihre eigene Idee. Und es ist so ein perfekter Ort eigentlich, um so eine Schnittstelle zu schaffen zwischen den verschiedenen Fachbereichen, in denen man aktiv ist. Wenn Kinder und Jugendliche solche Projekte erstellen, wie zum Beispiel mein Börsenspiel oder, ich weiß nicht, so einen Roboter zum Fahren bringen, dann lernen sie zu programmieren. Aber noch wichtiger ist, sie programmieren, um zu lernen. Sie sind nicht daran interessiert, wie der Code geschrieben ist. Sie sind daran interessiert, was der Code machen kann. Denn sie sagen nicht, okay, ich möchte eine Schleife bauen, sondern sie sagen, ich möchte, dass der Roboter immer wieder springt, wenn er einen roten Punkt sieht. Und das ist so das, was ich lernen musste, als ich mit Kindern gearbeitet habe. Also natürlich kommen die nicht auf einen zu und sagen, hey, erklär mir mal eine Variable, sondern die sagen dann einfach, hey, ich möchte, dass meine Figur einen Namen hat. Und dazu jetzt meine kleine Geschichte. Als ich vor ein paar Jahren zu einer Entwicklerkonferenz namens CCC gegangen bin, sah ich einen 13-jährigen Jungen, der mit der Scratch-Software gearbeitet hat. Scratch ist so eine Software, die sehr gerne benutzt wird, um kleinen Kindern das Programmieren beizubringen. Es sind nämlich nur so kleine Bausteine, die man halt herumplatzieren muss und man muss nicht wirklich viel selbst schreiben. Und er wollte ein Spiel machen, das so ähnlich wie Tic-Tac-Toe war. Und er war ultra glücklich über dieses Spiel und so stolz darauf, dass er das gemacht hat. Aber er wollte noch eine weitere Sache hinzufügen. Er wollte, dass das ganze Spiel Punkte zählt, denn er wollte sich mit seinem Freund messen. Und er wollte den Punktestand zeigen, damit jedes Mal, wenn sein großer Bruder quasi gewonnen hat, dass er sieht, okay, der hat einen Punkt verloren und er ist irgendwie weiter vorne und er ist der Bessere. Und er wusste aber nicht, wie er diese Punktzahl sichtbar machen sollte und hat sich halt an mich gewandt. Und ich zeigte es ihm und in Scratch kann man ganz einfach eine Variable erzeugen. Man sagt einfach, okay, ich nenne diese Variable Spielstand und dann zeigst du quasi so einen Blockcode an und der konnte sich dann einfach herauspicken, was er da gerne für eine Anzeigetafel haben wollen würde. Und ja, der Punktestand war wiedergegeben. Und das Coole war, der Punktestand ändert sich natürlich mit jedem Klick. Und ich zeigte, nennen wir ihn mal jetzt mal Victor. Victor wusste, dass dieser Blockcode ihm ermöglichte, den Punktestand hochzuzählen. Genau das, was er also tun wollte. Und er nahm den Block selbst hinzu, fügte ihn genau da hinein in sein Programm. Und er wusste auch schon genau wo, weil er sein Programm einfach auswendig kannte. Und hat gesehen, es funktioniert tatsächlich. Und er sah das und er war so begeistert. Ich sag's euch, der hat einfach meine Hand genommen und meinte, danke, 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 danke. Und sofort ging mir durch den Kopf, wie viele Schüler bedanken sich eigentlich bei ihren Lehrern, wenn sie von Variablen hören? Habt ihr euch bedankt, als ihr von Variablen gehört habt? Naja, das ist ziemlich schade. Ja, das passiert in den meisten Klassenzimmern halt nicht. Auch nicht bei mir, als ich in der 6. war und ich kurz Informatik hatte. Aber das liegt daran, dass wenn man Kindern über Variablen erzählt, sie meistens nicht wissen, wofür sie das lernen. Es ist nichts, was sie wirklich anwenden können. Und wirklich sinnvoll und motivierend kommt das auch nicht rüber, wenn man dann dazu einen Hefteintrag macht mit Variablen und es dann doppelt unterstreicht. Ja, Victor waren sicher in der Schule Variablen beigebracht worden, aber er gab nicht wirklich acht. Und jetzt gab es einen Grund dafür, für ihn zumindest, Variablen zu erlernen. Wenn man durch Programmieren lernt und programmiert, um zu lernen, lernt man in einem sinnvollen Kontext. Und das ist die beste Art, Dinge zu lernen. Also mein Tipp auch an euch jetzt, wenn ihr Programmieren lernen wollt, dann sucht euch lieber ein Projekt aus, vielleicht eine eigene Website zu machen oder eine kleine App zu programmieren. Es ist viel besser, als mit den Basics trocken anzufangen und einfach drauf loszulernen. Denn weit werdet ihr nicht kommen, irgendwann vergesst ihr, was in der ersten Stunde dran kam. Aber wenn ihr ein eigenes Projekt habt, an dem ihr wirklich Stück für Stück arbeitet, dann kommt ihr viel, viel sinnvoller voran. Ja, wenn Kinder wie Victor solche Projekte erschaffen, dann lernen sie wichtige Konzepte wie, schon gesagt, Variablen, aber das ist nur der Anfang. Während Victor an diesem Projekt arbeitete und Skripte erstellte, lernte er auch etwas über Design und wie man mit einem zündenden Gedanken beginnt und ihn in ein ausgewachsenes, funktionierendes Projekt umwandelt. Also lernte er viele verschiedene Grundprinzipien des Designs kennen und wie man mit neuen Ideen experimentiert, wie man komplexe Ideen nimmt, sie aufteilt und sie in einfache Teile zerlegt, was übrigens auch in der ersten Vorlesungsstunde drankommt, in meinem Informatik-Studiengang zumindest, nämlich dieses Teile- und Herrsche-Prinzip hat mir sehr geholfen in der Uni. Und wie man Fehler findet und behebt, wenn Dinge falsch laufen, wie man hartnäckig und ausdauernd ist, wie schon gesagt, Grit ist unglaublich wichtig, dass man einfach hartnäckig dranbleibt. Und das sind wichtige Fertigkeiten, die nicht nur fürs Programmieren relevant sind, sondern auch fürs Leben. Und viele verschiedene Aktivitäten, die ihn vielleicht irgendwann später als Erwachsener interessieren. Ich meine, wer weiß, ob Victor später wirklich zu einem Entwickler oder zu einem professionellen Informatiker werden möchte oder werden wird. Es ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber unabhängig von dem, was er macht, kann er diese erlernten Gestaltungsfähigkeiten nutzen. Unabhängig davon, ob er später Marketingmanager, Mechaniker, Gemeindearbeiter oder sowas wird, sind diese Ideen für ihn immer nützlich. Es macht wiederum Sinn, über eine Analogie mit Sprache nachzudenken. Und wenn man fließend lesen und schreiben kann, macht man das nicht, um ein Schriftsteller zu werden. Nur sehr wenige Menschen werden Schriftsteller. Aber man macht es, weil es für einen nützlich ist. Weil man dann, keine Ahnung, die Busschilder lesen kann, weil man die Medikamente lesen kann. Und das hat, und so sehe ich das Programmieren. Die meisten Informatiker, ja, oder Programmierer werden auch nicht zu Informatikern oder Programmierern, weil sie gerne irgendwie wie Steve Jobs werden möchten. Nee, sie haben einfach nur ein Ziel vor Augen und sie denken sich, ich möchte irgendwann in der Lage sein, eine eigene App im App Store zu haben. Mit dem Namen, ich weiß nicht, Instagram vielleicht. Und Die Fähigkeit, kreativ zu denken, logisch zu denken und zusammenzuarbeiten. Fähigkeiten, die man entwickelt, wenn man mit Scratch arbeitet oder mit anderen Programmen wie Ruby. Das kann man auch später im Arbeitsleben gut nutzen. Ja, im Privatleben ist es natürlich auch gut, seine eigenen Ideen und Gefühle auszudrücken, wie man ja bei mir und Bill Gates ja gesehen hat, ne? Also es hat mir sehr, sehr viel geholfen, dass ich Open-Source-Projekte gemacht habe, weil mich das auf extrem andere Punkte in meinem Leben gebracht hat, wie das Börsenspiel oder Silicon Valley oder dass ich dann irgendwie kurz nach China gegangen bin, um zu sehen, wie das alles umgesetzt wird. Ja, meine letzten Tipps an euch, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr Leute habt in eurer unmittelbaren Umgebung, sei es kleinere Geschwister oder Eltern, die einfach in ihrem Arbeitsleben bisschen so die Veränderung suchen, dann zeigt ihnen doch so Seiten wie Code Academy oder Coursera oder Scratch. Auch wenn es für Kinder geschrieben ist, es ist unglaublich einfach zu verstehen und darum geht es. Es geht darum, die Grundprinzipien zu verstehen und sie dann selbst auf eigene Dinge anwenden zu können. Ja, das war's von meiner Seite. Danke. Habt ihr noch Fragen?
Ah ja, okay.
Du hast nur nicht so direkt rein, sondern so oben drüber.
So, hier.
Okay. Was machst du denn aktuell jetzt in deiner Arbeit und programmierst du da immer noch aktiv?
ich programmiere noch aktiv, ja. Ich bin im Moment in einem Gründerzentrum, die Head of Communications, was bedeutet, dass ich verschiedenen Tech-Startups helfe, ihre Produkte zu launchen. Die kommen dann mit den verschiedensten Sachen auf mich zu und sagen entweder, okay, wir wollen marketingtechnisch Hilfe oder unsere App funktioniert nicht richtig, kannst du da mal drüber schauen. Als auch in der Communications-Abteilung zwischen den Investoren und den Tech-Startups. Also ich bin da direkt in der Schnittstelle drin. Ja.
Und du hast Informatik studiert?
Ich habe Informatik bis zum 4. Semester studiert, also 2 Jahre. Und im letzten Jahr dachte ich mir so, oh, das ist mir zu theorielastig, ich muss irgendwie was in der Praxis machen. Und da habe ich mich dann entschieden, nach Silicon Valley zu gehen, um mir quasi die letzte Chance zu geben für dieses Informatikstudium. Und dann war ich da 7 Wochen und habe gesehen, ich will ganz andere Programmiersprachen lernen, als was jetzt im kommenden Jahr im Curriculum stehen würde. Und so kam dann die Entscheidung, dass ich mein Studium abbreche, mich dann als Junior-Softwareentwicklerin ohne Abschluss erstmal bei einer Softwarefirma melde. Und es war purer Glück vielleicht, aber ich wurde angenommen und habe dann in Hamburg quasi als Softwareentwicklerin gearbeitet in einem super coolen Team und habe in Silicon Valley Startups geholfen, ihre ersten Beta-Produkte rauszubringen. Und ja, so, das waren meine Erfahrungen.
Noch Fragen? Ist mir noch was eingefallen? Traut euch nur. Okay. Wo du dich... Ah, okay. Jetzt wollte ich gerade was fragen.
Wie ist es denn bei dir dann im Beruf mit Quereinsteigern? Gibt es ja relativ viele, die auch dann nicht Informatik studiert haben, dann aber ihre eigene App eben launchen wollen und das alles dann sich selber beigebracht haben? Oder was denkst du da, wie ist so das Verhältnis?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele Leute denken, man muss Informatik studiert haben, aber ich kann jetzt nicht für andere Studiengänge sprechen, aber bei Informatik ist es besonders so, dass du das nicht brauchst, wenn du vor allem einfach nur mit einer konkreten Idee irgendwo reingehst. Also bei uns im Gründerzentrum ist es so, wir schauen nicht auf den Abschluss, wir schauen darauf, hat derjenige denn Erfahrung gesammelt mit Code zuvor? Hat er bewiesen, dass er sich für dieses Thema wirklich interessiert. Und manche Leute haben jahrelang einfach programmiert, nebenher, neben dem Studium, neben Medizin, nebenher haben sie Sinologie vielleicht gemacht oder Japanologie und haben einfach so viele Erfahrungswerte sammeln können, dass sie für sich beschlossen haben, okay, ich kann das und ich kann eine App programmieren und ich will das auch erst machen. Und denen glauben wir das, weil wir halt, wie gesagt, es gibt so zum Beispiel auf GitHub kannst du ja sehen, wie aktiv jemand war als Programmierer oder an welchen Open-Source-Projekten er bisher gearbeitet hat. Und das ist so eigentlich der Vorteil, den man hat in dem Studiengang. Auch wenn du es nicht zu Ende bringst, das ist nicht verloren, das ist nicht verlorene Zeit. Denn man kann das alles einsehen, man kann immer irgendwo anfangen mit dem Wissen, was man hat. Ja.
Also du hast, okay, ich darf nicht so laut sprechen.
Ja, ich habe es auch schon bemerkt.
Ja, also du hast irgendwas von Programmiersprachen gesprochen, dass die dir nicht so gefallen haben an der Uni. Was ist deine Lieblingsprogrammiersprache?
Ruby.
Ruby.
Ruby, nicht nur wegen den Kostümen, aber weil Ruby nämlich, man kann damit einfache Sachen machen und quasi die Oberfläche bei einer Website oder sowas gestalten. Also etwas, was man total schnell sieht und was man auch den Eltern zeigen kann und sagen kann, hey, schau mal, ich habe das gemacht. Und man kann aber mit Ruby auch sehr viel quasi hinter der Fassade machen und eine Datenbank beispielsweise anlegen, was etwas komplexer ist als was anderes, ja. Als was man mit zum Beispiel HTML oder CSS machen kann.
Ist sie auch quasi ein Mix aus deklarativ und funktional oder eher nicht?
Also ich denke schon, es ist schon ein Mix auf jeden Fall aus beiden Welten, ja.
Weil ich kenne jetzt nur Python, also das ist jetzt meine Lieblingssprache.
Mit Python habe ich besonders wenig Erfahrung, muss ich leider sagen, ja.
Okay,
aber,
danke.
Cool, dann kannst du mir wahrscheinlich später was zu Python erzählen, ob es es wert ist, es zu lernen. Wenn ich bei ihr arbeiten möchte, auf jeden Fall.
Okay, das wäre vorne eine Frage. Jetzt fragst du, was hält sie von Processing, oder?
Also wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Sprache lernen will oder irgendwie eine App machen will oder sowas, wie fängt man da dann am besten an? Also?
Kommt ganz drauf an. Hast du Erfahrung mit Programm?
Nee, noch nicht so.
Noch nicht so.
Okay. Also ja, das Processing eben, ja, das schon, aber sonst jetzt noch nicht so viel.
Okay, also am besten ist, wenn du dir einfach mal runterschreibst, was soll deine App denn können am Ende? Du wirst, glaube ich, sehr schnell merken, dass es viele Gemeinsamkeiten zu anderen Apps gibt vielleicht, die du einfach mal ergoogeln kannst. Also wenn du zum Beispiel eine App erschaffen möchtest, um Freunde zu einer Party einzuladen, dann musst du vielleicht eine Datenbank anlegen. Aber du musst auch eine Datenbank anlegen, wenn du bei Mario verschiedene Figuren haben möchtest oder so. Also wirklich die verschiedensten Spiele oder Funktionen haben dieselben Grundprinzipien. Und um diese Grundprinzipien zu lernen, hilft es einfach ungemein, wenn du auf diese Einsteiger-Webseiten gehst, wie Code Academy oder halt code.org und einfach mal dort schaust, okay, was machen die denn für Spiele? Und das einfach Schritt für Schritt so ein bisschen erstmal kopierst. Und das Coole ist, bei code.org haben die ganz viele verschiedene Programmiersprachen und auch verschiedene Ideen, quasi verschiedene Herangehensweisen, wie man diese Programmiersprache lernt. Da gibt es zum Beispiel die Erwachsenenversion für, ich glaube, es ist Python, um Python zu lernen. Ein bisschen trockener. Aber es gibt auch dann die Kinderversion, wo du dann, ich weiß nicht, der Eiskönigin dann hilfst, irgendwie ihre kleine Schwester zu retten. Das sind so verschiedene Seiten, die ich dir ans Herz legen würde, wenn du einfach so eine Idee hast und dich fragst, wie lange könnte das dauern, wie lange brauche ich etwa dafür, was muss ich dafür können? Okay.